Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Ersten Könige, Aufstieg und Niedergang der Davidischen Dynastie.
Ja, wir gehen weiter zu Kapitel 5. Es geht hier um Hiram, den König von Tyrus. Eine wunderbare Freundschaft bestand damals zwischen dem Libanon und Israel. Hiram von Tyrus war ein libanesischer, will sagen, kanaanitischer König. Und der hatte es am Herzen, Salomo zu unterstützen im Tempelbau. Denn die Libanesen waren damals außerordentlich geschickte Handwerker. Und so hat Hiram Spezialisten aus dem Libanon nach Israel geschickt, um beim Tempelbau zu helfen. Die Bauleute werden hier beschrieben in Kapitel 5. Ich lese Vers 15. Und Salomo hatte 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge, ohne die Oberaufseher Salomos, welche über die Arbeit waren. 3.300, die über das Volk walteten, das an der Arbeit beschäftigt war. Der König gebot, und sie brachen große Steine, wertvolle Steine, um den Grund des Hauses zu legen. Behauene Steine. Und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und die Gebliter behieben sie, und sie richteten das Holz und die Steine zum Bau des Hauses zu. Also ganz toll. 70.000 Lastenträger, 80.000 Steinhauer im Gebirge. Also im Neuen Testament wissen wir ja, dass der Tempel einerseits ein Bild ist von der Gemeinde. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Die einzelnen Bausteine stellen die einzelnen Erlösten dar. Denn Petrus erklärt die Typologie der Tempelsteine. In 1. Petrus 2, Vers 4, spricht er über den gütigen Herrn, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus. Also Christus ist der Eckstein, und die Bausteine sind die Erlösten. Sie sind lebendige Steine und sie kommen alle zu diesem Stein Christus hinzu. Die moderne Archäologie hat ja gezeigt, durch die Arbeit von Lane Rittmeier, dass der Fels auf dem Zionsberg, auf dem Tempelberg, das ist die natürliche Bergspitze, der diente als Fundament und auch als Eckstein für den salomonischen und auch für den zweiten Tempel. Und zwar ist es so, die Spur der Südmauer sieht man noch auf dem Felsen in der Omar-Moschee. Die Spur ist genau 3,15 Meter, das entspricht 6 Königsellen. Die Königselle ist 52,5 Zentimeter. Und in dem Plan hier in 1. Könige 6 und folgende wird gesagt, die Dicke der Mauern des Allerheiligsten waren 6 Ellen. Und die Spur der Südmauer sieht man noch auf dem Felsen. Und so war dieser Stein eben das Fundament für den Felsen. Also die Südmauer auf dem Felsen, der Fels ist das Fundament. Aber die Nord- und die West- und die Nordmauer, die waren entlang der natürlichen scharfen Böschung des Felsens gebaut. Und so ergibt sich dann von Mauer zu Mauer, von Süden nach Norden, ein Abstand von genau 20 Königsellen. Das entspricht hier der Angabe in 1. Könige 6. Das Allerheiligste wird da genannt, der Sprachort, da wo Gott zwischen den Cherubim der Bundeslade redete. 6,19. Und den Sprachort im Innersten des Hauses richtete er zu, um die Lade des Bundes des Herrn dahin zu setzen. Und das Innere des Sprachortes, 20 Ellen die Länge und 20 Ellen die Breite. Und 20 Ellen seine Höhe. Also dieses 20-Ellen-Quadrat kann man heute ganz schön rekonstruieren. Und dann fällt eine Vertiefung im Zentrum dieses 20-Ellen-Quadrates auf. Die misst genau 2,5 auf 1,5 Ellen. Das ist das Maß der Bundeslade. Nach 2. Mose 25. Und diese Vertiefung, die kann man heute noch sehen im Felsendom, in der Oma-Moschee. Die Seitenlinien verläufen genau parallel zu den Mauerlinien. Toll, ja? Und hier lesen wir doch, den Sprachort im Innersten des Hauses richtete er zu, um die Lade des Bundes des Herrn dahin zu setzen. Das spricht von dieser Vertiefung auf dem Felsen, die bewirken soll, dass nicht irgendwie unwürdig auf dem Felsen wackelte. Also, der Fels war Fundament, Südmauer darauf, aber auch Eckstein. Denn nach der Ausrichtung dieses Felsens musste man die Tempelmauern ausrichten, der Verlauf der Mauern. Und so ist Jesus Christus also dieser Stein, zu dem die lebendigen Steine kommen. Er ist das Fundament. Die Gemeinde gründet sich auf Christus, glücklicherweise nicht auf Petrus. Das ist nur die römische Kirche ist auf Petrus, aber die Gemeinde der Erlösten, die ist gegründet auf Christus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und er ist nach Epheser 2, Vers 20 der Eckstein, nach dem sich alles ausrichten muss. In der Gemeinde muss sich alles nach Jesus Christus ausrichten. Nicht nach unseren Vorstellungen und nicht nach irgendwelchen Beschlüssen der Menschen, sondern nach seinem Wort. Das ist die Norm. Gut, und nun haben wir doch hier diese 80.000 Steinhauer im Gebirge. Was bedeutet das? Das sind Evangelisten. Das ist die evangelistische Arbeit. Also, wie wird man ein lebendiger Stein am Tempel der Gemeinde? Ja, da muss man durch die Verkündigung des Evangeliums aus den Bindungen dieser Welt herausgelöst werden. Diese Steine mussten herausgeholt werden. Und das reicht aber noch nicht für einen Tempel. Denn was nützen uns diese herausgeschlagenen Steine im Steinbruch, wenn sie nicht auf dem Tempelplatz stehen? Also das ist zum Beispiel die Arbeit vom Hauskreis zur Gemeinde. Ja? Da kommen Leute im Hauskreis zum Glauben. Zum Beispiel, dann können wir andere Beispiele, Frauenfrühstück und so weiter. Das ist alles Steinbrucharbeit. Oder am Arbeitsplatz. Das ist alles Steinbrucharbeit. Aber dann müssen die zum Glauben gekommen sind, die müssen hinübergetragen werden. Und da braucht es diese 70.000 Lastenträger. Eine ganz entscheidende Arbeit. Wir haben gelesen, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein. Das ist dieser Transport der Steine hin zu Christus, dem Fundament und Eckstein der Gemeinde. Also das sind ganz wichtige Arbeiten, da braucht es eben Personal. Und wir haben dauernd Personalmangel. Nicht, weil es wirklich zu wenig Leute gäbe, aber zu viele Arbeitslose. Also da ist man wirklich herausgefordert mit diesem. Jetzt haben wir wieder ein Beispiel für Typologie im Alten Testament. Das spricht uns einfach an, diese Sprache, diese bildliche Sprache des Alten Testaments. Wobei wir aber die historische Bedeutung voll unterstreichen. Das sind keine Erfindungen, sondern das ist historisch genau so geschehen. Und schauen wir noch etwas, Kapitel 5, Vers 17. Und der König gebot, und sie brachen große Steine, wertvolle Steine, um den Grund des Hauses zu legen, behauene Steine. Es ist natürlich so, wenn man zum Glauben kommt, da müssen diese Bausteine dann noch bearbeitet werden. Und das erleben wir Tag für Tag, wie der Herr an uns arbeitet. Und dazu braucht er unsere Geschwister. Das Wort Gottes verändert uns, damit wir wirklich diese schönen, behauenen Steine werden. Hal Lindsey hat nach seiner Bekehrung einen Englischkurs besucht. Nicht, weil er als Amerikaner nicht Englisch konnte. Das ist ja auch Englisch. Aber der hat so übel gesprochen, ein so übles Englisch, dass es sich im Klaren war, als Christ muss ich ein neues Englisch lernen. Das war eben eine solche Arbeit zum Beispiel. Aber wir können tausend andere Dinge in diesem Bild erkennen. Wir gehen weiter zu den Kapiteln 6 und 7, die wir schon ein bisschen angerissen haben. Da finden wir also eine detaillierte Beschreibung des salomonischen Tempels und seiner Bauausführung. Und jetzt könnte man das so ähnlich sagen wie in Hebräer 9, Vers 5, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen die Rede sein soll. Ja, wir können den ganzen Bibelstudientag nur über den salomonischen Tempel machen. Aber so beispielsweise habe ich etwas angerissen, was man da für Schätze heben muss. Aber vielleicht noch ein Detail möchte ich erwähnen mit den Steinen. Kapitel 7, Vers 12. Einfach so herausgerissen aus dieser Fülle von geistlichen Belehrungen. Und der große Hof, also der große Vorhof des salomonischen Tempels, ringsum bestand aus drei Reihen behauener Steine und einer Reihe Zedernbalken. So war es auch mit dem inneren Hof des Hauses des Herrn und mit der Vorhalle des Hauses, des Tempelhauses. Ja, das sind Details. Also drei Steinreihen und dann kommt Zedernholz. Was soll das? Nun, aus der Archäologie wissen wir das jetzt. Das war eine Bauweise, die wir zum Beispiel aus Ugarit, Nordsyrien, kennen. Drei Steinlagen und dann kommt eine Kiesschicht dazwischen. Und diese Kiesschicht wird abgedeckt durch Holz. Das sieht schön aus. Und dann kommt die nächste dreifache Lage. Dieses Bauprinzip wurde auch hier angewendet. Ich habe zum Beispiel einmal mit einer Gruppe in Megiddo, in Nordisrael, habe ich dort die Ausgrabungen angeschaut und habe ich gezeigt, schaut mal das Stadttor, hier haben wir drei Bausteine und dazwischen eine Holzschicht. Dann kommen wieder Bausteine. Warum? Das war eine Erdbebensicherung. Israel ist ja sehr erdbebengefährdet durch diesen gewaltigen Grabenriss von der Türkei. Der geht hinunter südlich durch Israel bis nach Eilat und dann unten im Meeresboden weiter. Dann kommt es hinauf nach Afrika und geht hinunter bis nach Südafrika. Ein riesiger Grabenbruch von 12.000 Kilometer Länge. Und das erklärt übrigens auch, warum das Jordantal und das Tote Meer so tief unten ist. Das Tote Meer, der tiefste Punkt der Welt, 400 Meter minus. Also wenn man da auf der Nullhöhe ist im Bus, muss man die Taucherbrille anziehen und dann geht es runter zum Toten Meer. Also das gehört zu diesem Grabenbruchsystem, wo eben Platten auseinandergebrochen sind und da. Und so ist Jerusalem, Israel sehr, sehr erdbebengefährdet. Und so braucht es diese Erdbebensicherung erst recht. Dadurch kann also die Erde wackeln und durch diese Flexibilität in der Kiesschicht kracht nicht alles gleich zusammen. Jetzt übertragen wir das. Wir brauchen in der Gemeinde Erdbebensicherung. Ja, weil wackeln tut's immer wieder mal, oder? Es ist nicht irgendwie ungewöhnlich, wenn es in einer Gemeinde Schwierigkeiten gibt. Die kommen garantiert. Aber das Ganze sollte dann nicht zusammenkrachen, sondern es braucht Geschwister, die eben da irgendwie die Möglichkeit haben von Flexibilität, die hilft, dass nicht gleich alles zusammenstürzt. Ich habe dann noch verwiesen auf Esra 6, Vers 4. Beim Bau des zweiten Tempels damals wurde diese Methode wieder angewendet. 3 Steinlagen und dann eine Schicht mit Holz. Ja, sind doch eine wunderbare Bildersprache, die so konkret und praktisch eben uns anspricht. Wir kommen zu Kapitel 8. Nach dem Bau des Salomonischen Tempels, der übrigens nicht der Fantasie entsprang, sondern David hatte von Gott eine genaue Inspiration bekommen über den Bau des Salomonischen Tempels. Auch da wieder vertikale Typologie nach dem himmlischen Vorbild. Er hat das in einer Rolle aufgeschrieben und diese Tempelrolle dann Salomo übergeben. Ich gebe das noch schnell an, wo das steht. 1. Chroniker 28, Vers 11. Und David gab seinem Sohn Salomo das Muster der Halle des Tempels und seiner Häuser und seiner Schatzkammern und seiner Obergemächer und seiner inneren Gemächer und des Hauses des Sühnedeckels und das Muster von allem, was durch den Geist in ihm war. Also der detaillierte salomonische Plan war nicht eine Nachahmung von architektonischem, was so in der Umwelt da war, sondern das war göttlich inspiriert. Also, nach Vollendung kam es dann zu diesem wunderbaren Einweihungsfest in Kapitel 8. Noch etwas habe ich aber vergessen. Die Datierung in Kapitel 6, Vers 1. Salomo begann den Tempel nämlich 7,5 Jahre vorher, vor der Einweihung. Und es geschah im 480. Jahr, nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten. Im 4. Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der 2. Monat, da baute er dem Herrn das Haus. Da hat man wieder ein Problem gehabt in der Theologie. Im 480. Jahr. Wenn man aber die Zahlen in den früheren Büchern nachrechnet, kommt man auf 594 Jahre. Und nicht 480. Ja, was soll man da machen? Wieder so ein Problem. Gut, man hat gesagt, es könnte ja ein Abschreibefehler sein. Aber sehr oft greift man zu dieser Möglichkeit, Abschreiber haben ja Fehler gemacht. Aber wir haben keine Handschrift, die da etwas anderes hätte. Da muss man sehr, sehr aufpassen, wenn man dann sagt, es ist ein Abschreibefehler. Gut, man könnte sagen, ja, vielleicht kommt einmal eine Handschrift ans Licht, die hat dann die korrekte Zahl. Das ist auch möglich. Aber wenn man das so durchrechnet, sieht man, in dem Richterbuch gibt es 114 Jahre, die die Strafherrschaft über Israel ausmachten. Weil Israel untreu war, kamen sie unter den und den und den und den König als Strafe Gottes. Wenn man all diese Fremdherrschaften im Buch der Richter zusammenzählt, ergibt das exakt 114 Jahre. Nun, 594 minus 114 gibt 480. Stimmt's? Ja. Ohne Taschenrechner habe ich das gemacht. Das heißt, 114 Jahre waren verlorene Zeit. Zeit der Zucht. Und das spricht natürlich uns auch sehr an. Als Gläubige können wir falsche Wege gehen. Und Gott lässt uns falsche Wege gehen. Aber dann kommt die Zucht des Vaters über uns. Und rückblickend müssen wir dann sagen, all diese Zeit oder all diese Jahre, wo wir auf falschen Wegen waren, das war verlorene Zeit. Denn Gottes Ratschluss wäre eine direktere Linie gewesen. Und so zählt also der Heilige Geist in 1. Könige 6 die Jahre des Ratschlusses Gottes und lässt die 114 Jahre der Zucht aus. Nun, Kapitel 8, Einweihung des Tempels, und die fand statt am Laubhüttenfest. Es wird zwar einfach gesagt, 1. Könige 8, Vers 2, und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo im Monat Etanim, das ist der 7. Monat, am Fest. Das Laubhüttenfest als das 7. der 7 Feste des Herrn, 3. Mose 23, wird im Alten Testament schlicht genannt das Fest im 7. Monat, weil es gewissermaßen alle früheren Feste in sich geballt zusammenfasste. Hachag ist einfach das Laubhüttenfest. Und an diesem Fest erschien dann die Schechina. Das ist diese geheimnisvolle Wolken, nachts Feuersäule, 8, Vers 10. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen herausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Und die Priester vermochten wegen der Wolke nicht dazustehen, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Die Schechina, die schon auf der Stiftshütte war, bestätigt hier den salomonischen Tempel als Gottes Tempel. Die Gegenwart Gottes wurde hier so sichtbar dokumentiert. Nun, im zweiten Tempel kam die Schechina nicht mehr. In Hesekiel 8 bis 11 sieht man in der Vision Hesekiels, wie die Schechina in den letzten Tagen des salomonischen Tempels so zögernd in Stufen den Tempel verließ, ging hinaus durchs Osttor, da wo das heutige Goldene Tor ist, hinüber zum Ölberg, dann war sie weg. Und als die Juden zurückkehrten und den zweiten Tempel bauten, kam die Schechina, die sichtbare Gegenwart Gottes, nie mehr zurück. Das war sehr demütigend. Denn viele Dinge fehlten im zweiten Tempel. Auch die Bundeslade war nicht im Allerheiligsten. Und es gab noch mehr fehlende Dinge. Und dann hat man in der Zeit des zweiten Tempels begonnen, am Laubhüttenfest gewaltige 25 Meter hohe goldene Leuchter anzuzünden. Denn das Laubhüttenfest war ja ein Fest, das einzige Fest des Herrn, das Tag und Nacht gefeiert wurde. Die Tempelfeste waren immer am Tag. Nachts war Ruhe. Ausnahmsweise Tag und Nacht. War nicht obligatorisch. Wer schlafen musste, konnte in die Laubhütte gehen. Aber es war Tempeldienst. Also der Priesterchor sang, das Orchester spielte. Und man zündete eben diese gewaltigen Leuchter an am Laubhüttenfest. Woher kam diese Idee? Ja, das ist die Erinnerung an das Laubhüttenfest im ersten Tempel, wo die Nacht eben durch die Feuersäule der Schechina erleuchtet worden war. Der Herr Jesus ging ja in Johannes 7 auch zum Laubhüttenfest hinauf und dann in Johannes 8, Vers 12 erklärt er die messianische Bedeutung der Leuchter im Frauenvorhof, da wo der Tempelchor sang. Und er erklärt, wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jetzt haben wir den ganzen Bogen, also von der Feuersäule im salomonischen Tempel über die Leuchter im zweiten Tempel hin zur messianischen Erfüllung. Der Herr Jesus Christus ist dieses Licht in der Dunkelheit, der uns in einer orientierungslosen Gesellschaft, die nicht mehr weiß, was rechts und links ist, oben und unten, was Recht und Wahrheit ist, da sagt er, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also so sehen wir den Bogen gespannt bis ins Neue Testament. Salomo hat ein wunderbares Gebet gesprochen, öffentlich. Und ich möchte daraus herausgreifen, wie er über Gottes Unfassbarkeit spricht in Vers 27. Aber sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, die Himmel und der Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Nicht wahr? Die Götter der Heiden, die kann man ja in den Heiligtümern unterbringen. Das geht, die haben Platz. Was sind die Götter der Heiden? Das sind ja Dämonen, nach 1. Korinther 10. Das, was die Heiden ihren Göttern opfern, das opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Dämonen sind gefallene Engel und die sind an Raum und Zeit gebunden. Die haben Platz in den Heiligtümern der Heiden. Aber der wahre Gott steht über Raum und Zeit. Und so sagt Salomo, wie soll Gott in diesem Haus wohnen? Der Himmel und der Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Da unterscheidet er zwei Himmel. Der erste Himmel, beim zweiten Schöpfungstag, der wird die Ausdehnung, die Rakia, diese hauchdünne Ausdehnung, die Atmosphäre, wird dort von Gott genannt Shamayim, Himmel. Aber in 1. Mose 1,1 war ja schon die Rede vom Himmel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Ja, oder den Himmel. Das hebräische Wort Himmel ist immer in der Mehrzahl. Das ist ein Mehrzahlwort. Ich war so wie, als Gegensatz im Englischen, wie sagt man Schafe? Sheep, ja? Es gibt keine Sheeps. Sheep ist ein Schaf und auch die Mehrzahl ist Sheep. Das ist einfach ein Einzahlwort. Oder Fisch. Die Amerikaner und die Engländer essen keine Fishes, sondern die essen immer Fisch, auch wenn sie zwei auf dem Teller haben. Und umgekehrt gibt es eben auch Wörter, die sind immer in der Mehrzahl, auch wenn es Einzahl ist. Also im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, das ist das Weltall, dessen Ausdehnung nicht gemessen werden kann. Gott sagt, wenn einmal die Ausdehnung gemessen werden könnte, dann würde er Israel verwerfen. In Jeremia. Aber man kann es nicht und darum wird er Israel nie verwerfen. Dann haben wir die Atmosphäre, den Lufthimmel, den blauen Himmel. Das ist der Himmel, in dem die Flugzeuge fliegen. Und als Gagarin zum ersten Mal ein bisschen über den Lufthimmel hinausging, da war er im zweiten Himmel, aber natürlich war er nicht im dritten Himmel und konnte Gott nicht sehen. Ja, als Atheist ist es sowieso schwierig, Gott zu sehen, aber er war ja sowieso nicht im dritten Himmel. Denn in 2. Korinther 12, 2 bis 3 spricht Paulus über das Paradies, wo der Thron Gottes ist, nach Offenbarung 5 und 6, 4, 5 und 6. Das Paradies, und er nennt das den dritten Himmel, gehört also nicht zur sichtbaren Schöpfung. Nun, Salomo sagt, Gott ist der Unfassbare, das ganze Weltall, der Himmel und der Himmel, Himmel können ihn nicht fassen. Wie kann Gott in diesem Haus wohnen? Nun, wenn über das Wohnen Gottes gesprochen wird, dann heißt das nicht, dass Gott an einem bestimmten Punkt eingegrenzt werden könnte. Sondern wenn Gott an einem Ort wohnt, dann heißt es, hier offenbart er sich. Wenn der Heilige Geist, er ist genauso unendlich wie der Vater und der Sohn, an Pfingsten auf Erden kam, um in der Gemeinde zu wohnen, dann heißt das nicht, dass plötzlich der Heilige Geist eingegrenzt wäre auf die Gemeinde, aber die Gemeinde ist der Ort, wo er sich offenbart. Johannes 16, der Sachwalter wird euch in alle Wahrheit führen. So wurde die Gemeinde durch die Jahrhunderte, konnte sie in die Wahrheit des Wortes Gottes eingeführt werden durch den Heiligen Geist. In einer noch nie dagewesenen Weise. Das ist eben das Wohnen des Heiligen Geistes. Und auch damals, Jerusalem war der Ort, wo man Gott auf ganz besondere Weise erfahren konnte. Das bedeutet das Wohnen. Und dann möchte ich noch lesen, Vers 41. Und auch auf den Fremden, der nicht von deinem Volk Israel ist, kommt er aus fernem Land, um deines Namens willen, denn sie werden hören von deinem großen Namen. und einer starken Hand und einem ausgestreckten Arm kommt er und betet gegen dieses Haus hin, so höre du im Himmel, der Stätte deiner Wohnung, und tue nach allem, um was der Fremde zu dir rufen wird, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen, damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel, und damit sie erkennen, dass dieses Haus, welches ich gebaut habe, nach deinem Namen genannt wird. Also das Ziel des salomonischen Tempels war, die Heidenvölker anzuziehen, um den einen wahren Gott kennenzulernen. Und wir haben bereits gesehen, wie aus allen Königreichen kamen Leute zu Salomo. Ende von Kapitel 5. Und wir werden dann sehen, wie die Königin von Sheba, Kapitel 10, zu Salomo kommen wird. Und so sehen wir, Mission ist nicht eine neutestamentliche Sache, sondern Mission war schon alttestamentlich. Sie ist alttestamentlich verwurzelt, aber sie hat gewisse Unterschiede und darüber sprechen wir nach der langen Pause. Mission im Alten Testament. Und zwar haben wir gesehen, Salomo selbst war durch seine göttliche Weisheit ein Anziehungspunkt für alle nahöstlichen Völker. Und zweitens auch der Tempel selbst. Salomo drückte aus im Einweihungsgebet, wenn der Fremdling aus einem anderen Land, aus einem fernen Land kommt, um deines Namens willen. Denn sie werden hören von deinem großen Namen. Da sehen wir, alttestamentliche Mission war insbesondere zentripetale Mission. In der Physik kann man lernen, die Kraft, die entsteht, wenn man einen Stein an einer Schnur so herumkreisen lässt, da gibt es eine Kraft, die zieht zum Zentrum hin. Das ist die zentripetale Kraft. Und was man als Kind schon früher gelernt hat, es gibt dann auch die Fliehkraft. Wenn der Stein sich löst, dann flieht er hinaus. Aber in der Physik lernt man dann, eigentlich ist das nur eine Scheinkraft. Wirklich physikalisch muss man mit der Zentripetalkraft rechnen. Aber es drückt eigentlich zwei Seiten aus, die da eine Rolle spielen. Also die Kraft, die zum Zentrum zieht, und dann die Kraft mit der Flucht. Und so kann man analog sagen, alttestamentliche Mission zieht heran nach Jerusalem, zum Tempel. Und neutestamentliche Mission ist zentrifugale Mission. Da werden die Missionare hinausgeschickt zu den Völkern. Alttestamentliche Mission sagt, kommt. Und neutestamentliche Mission geht hin. Wir lesen dazu Jesaja 45, Vers 21b. Gott fragt, wer kann die Zukunft so voraussagen? Und dann heißt es, nicht ich, der Ewige. Und es ist sonst kein Gott außer mir. Ein gerechter und rettender Gott ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle ihr Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Die Völker werden gerufen, kommt her, wendet euch zu mir. Und so sollte Jerusalem zum Anziehungspunkt für die Heidenvölker werden. Und das werden wir ganz eindrücklich illustriert dann finden bei der Königin von Sheba, die also aus dem Jemen, ganz im Süden der arabischen Halbinsel, hergekommen ist nach Jerusalem, um die göttliche Weisheit Salomos zu erfahren. Das ist zentripetale Mission und neutestamentlich Matthäus 28, Vers 18, und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das jüdische Volk ist nicht in alle Welt hinausgegangen, um die Botschaft von einem wahren Gott zu verkündigen, sondern sie hatten das Zentrum, zu dem sollten die Heidenvölker hingezogen werden. Neutestamentliche Mission, da sollten die Missionare hinausgehen bis zu den Enden der Erde. Also in dem Sinn kann man nicht sagen, Mission ist grundsätzlich etwas Neues, sondern der missionarische Gedanke ist alttestamentlich verwurzelt und findet sich dann als Fortsetzung im Neuen. Die Art und Weise hat sich geändert, eben vom Komm zum Geht. Aber es ist doch interessant, in der Zeit, wo wir nun in Europa, in diesem Kontinent, der so stark über Jahrhunderte unter den Einfluss des Evangeliums gekommen war, eine Zuwanderung haben aus allen möglichen Kontinenten und Gebieten, die überhaupt nicht oder total unterevangelisiert waren. Und heute erleben wir etwas Ähnliches wie die zentripetale Mission des Alten Testaments. Die Leute kommen zu uns. Die Muslime kommen zu uns. Wir brauchen gar nicht mehr unbedingt in die Türkei oder nach Saudi-Arabien oder nach Marokko zu gehen. Da kommen Leute selbst hierher und sie sind hier viel empfänglicher für das Evangelium als in ihren Ursprungsländern. Also, so sollte man, diesen Aspekt sollte man sehen im Zusammenhang mit der ganzen Asylantenfrage. Es ist eine gewaltige missionarische Chance. Sie kommen zu uns. Aber das ist nur so ein Aspekt. Wir brauchen immer noch die Leute, die hinausgehen in alle 5 Kontinente. Dann neutestamentlich finden wir nochmals etwas in Johannes 12, Vers 20, zur Zeit des zweiten Tempels. Da sehen wir immer noch dieses alttestamentlich Zentripetale. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, damit sie auf dem Fest anbeteten. Sieht man diese Nichtjuden, die kommen nach Jerusalem, um den einen wahren Gott anzubeten. Also dieses Zentripetale ist in neutestamentlicher Zeit immer noch vorhanden. Und genau in dieser Zeit trat der Messias im Tempel auf. Und so lesen wir weiter, Vers 21. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Gewaltig. Die kommen nach Jerusalem, um den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kennenzulernen und begegnen hier sichtbar dem verheißenen Messias, auf den Israel so lange gewartet hatte. Und schließlich, bereits hat die zentrifugale Mission an Pfingsten ihren Anfang genommen, Apostelgeschichte 2, aber in Kapitel 8 finden wir diesen Kämmerer aus Äthiopien, der Finanzminister der Königin von Äthiopien, das war damals Sudan, das Gebiet nannte man Äthiopien, und der kommt aus dem Schwarzafrika, aus dem Sudan nach Jerusalem, um dort anzubeten, hat eine Jesaja-Rolle gekauft, aber nicht viel verstanden. Und auf dem Heimweg wird der eigentlich zentripetal missioniert werden sollte, wird plötzlich durch die zentrifugale Mission noch erreicht. Denn Philippus sagt ihm: Verstehst du, was du da liest? Nein, wie sollte ich, wenn keiner mich anweist? Sitz rauf. Er sitzt drauf und erklärt ihm das ganze Evangelium ausgehend von Jesaja 53. Und der Mann kommt zum Glauben. Der Finanzminister aus dem Sudan. Also das so zur Einheit der Mission im Alten und im Neuen Testament und ihren unterschiedlichen Akzenten. Nun zu 1. Könige 9. Gott erscheint Salomo in einer Vision zum zweiten Mal und erklärt ihm ganz feierlich, ich lese Vers 3, und der Herr sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört. das du vor mir gefleht hast. Ich habe dieses Haus, das du gebaut hast, geheiligt, um meinen Namen dahin zu setzen auf ewig. Und meine Augen und mein Herz sollen da selbst sein, alle Zeit. Und wenn du vor mir wandeln wirst, so wie dein Vater David gewandelt hat, in Lauterkeit des Herzens und in Geradheit, dass du tust nach allem, was ich dir geboten habe, und wenn du meine Satzungen und meine Rechte beobachten wirst, so werde ich den Thron deines Königtums über Israel befestigen, ewiglich. So wie ich zu deinem Vater David geredet habe, indem ich sprach, es soll dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Wenn ihr aber, ihr und eure Kinder, euch hinter mir abwenden und meine Gebote, meine Satzungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht beobachten werdet und werdet hingehen und anderen Göttern dienen und euch vor ihnen niederbeugen, so werde ich Israel ausrotten aus dem Land, das ich ihnen gegeben. Und das Haus, welches ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht wegwerfen. Und Israel wird zum Sprichwort und zur Spottrede werden unter allen Völkern. Und so weiter und so fort. Also diese göttliche Offenbarung macht deutlich, was nun weiter folgt in den Königsbüchern, das ist nicht irgendwie, als wäre Gott die Regierung aus den Händen geglitten. Sondern dieser ganze Niedergang und die ganze Katastrophe mit der assyrischen Verbannung, mit der babylonischen Gefangenschaft, das waren ganz klar vorgesehene Konsequenzen, wenn das Königtum in Israel versagt und Israel sich von dem einen wahren Gott entfernen würde. Also was wir weiter sehen, das ist nicht irgendwie eine Katastrophe, in dem Sinn, Gott hat verheißen und jetzt hat er seine Verheißungen nicht erfüllt, sondern es ist genau die Erfüllung dessen, was Gott angedroht hat. Gehorsam führt zu Segen, Untreue jedoch zum Untergang. Nun kommt Kapitel 10. Die Königin von Sheba, Vers 1. Und die Königin von Sheba hörte den Ruf Salomos wegen des Namens des Herrn. Und sie kam, um ihn mit Rätseln zu versuchen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Zug, mit Kamelen, die Gewürze und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo erklärte ihr alles, um was sie fragte. Keine Sache war vor dem König verborgen, die er ihr nicht erklärt hätte. Und als die Königin von Sheba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, also das Tempelhaus, das er gebaut hatte und die Speise seines Tisches und das Sitzen seiner Knechte und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleidung und seine Mundschenken und seinen Aufgang, auf welchem er in das Haus des Herrn hinaufging, das auf der Bergspitze war, da geriet sie außer sich und sprach zu dem König, das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Land über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du übertriffst an Weisheit und Gut das Gerücht, das ich gehört habe. Glückselig sind deine Leute, glückselig diese deine Knechte, die beständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Und jetzt betet sie den wahren Gott an. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil der Herr Israel ewiglich liebt, hat er dich zum König eingesetzt, um Recht und Gerechtigkeit zu üben. Also die Königin aus dem Jemen, in den vergangenen Jahren hat man in Jemen viel Ausgrabungen gemacht und da ist dieses Königreich von Sheba ans Licht gekommen. Also heute wissen wir sehr viel, kann man sehr viel mehr wissen über dieses Königreich dort unten. Und diese Königin ist also gekommen und hat den einen wahren Gott in Jerusalem kennengelernt. Das ist wieder eine wunderbare Typologie, die da vor uns steht. Salomo, der König des Friedens, der Mann des Friedens, ist typologisch ein Bild von Jesus Christus, dem König der Könige, dem Friedensfürst nach Jesaja 9, Vers 5. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Friedefürst. Nun, hier haben wir eine Heidin, die die Herrlichkeit des Königs, des Friedenfürsten in Jerusalem kennenlernt. Und so haben wir hier ein schönes Bild, wie Menschen aus dieser Welt Jesus Christus erkennen können. Und schließlich müssen Sie dann sagen, wenn Sie wirklich selber kommen und Jesus Christus kennenlernen, was ich da gefunden habe in Christus, das übertrifft alles, was mir die Leute quasi früher erzählt haben. Natürlich haben die mir gesagt, es ist ganz wunderbar, wenn man ein Christ wird. Und es ist, aber es hat wirklich das Gerücht, die Wirklichkeit hat das Gerücht bei weitem übertroffen. Also ein wunderbares Beispiel für jemand, der zum Glauben kommt und die Herrlichkeit Jesu Christi kennenlernt. So in der Art wie Johannes 1, Vers 14. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Paulus sagt, ich bin von Christus ergriffen. Philipper 3. Diese Ergriffenheit von Christus, das findet man hier. Es ist nicht irgendwie einfach etwas, was so ihre Gefühle so aufgepeitscht hätte, sondern es ist effektiv diese Weisheit Gottes und dann diese Herrlichkeit, die ja symbolisch im Tempel von Jesus Christus spricht, das hat sie überwältigt. Also ein schönes Beispiel dafür. Und dann wollen wir noch eine Verbindung herstellen zu Matthäus 12. Jesus Christus ist unter seinem Volk aufgetreten, aber die große Masse hat ihn gar nicht erkannt. Und da sagt er in Matthäus 12, 42, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit dieser Generation und wird sie verdammen. Denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören. Und siehe, mehr als Salomon ist hier. Hier macht der Herr den Vergleich zwischen Salomo und dem Messias. Aber die Erfüllung des Typus ist natürlich viel größer. Mehr als Salomo ist hier. Und er sagt, schaut mal, die hat einen so weiten Weg gemacht von Südarabien her nach Jerusalem. Aber diese Generation musste überhaupt keinen Weg machen. Der Messias ist selber in ihre Mitte gekommen und sie haben ihn nicht erkannt. Darum im Endgericht wird diese Königin einmal auftreten als Belastungszeugin. Und sie wird sagen, aufstehen und sagen, diese Generation muss von Gott ewig gerichtet werden, weil die den Messias abgelehnt haben, obwohl er in ihrer Mitte gekommen war. Ich habe einen riesigen Weg gemacht von Südarabien, bin nach Jerusalem gekommen, um Salomo zu hören. Das ist aber nur der kleine Salomo im Vergleich zum Messias. Und ich war überwältigt. Und die haben diese große Chance verpasst. Die müssen gerichtet werden. So wird sie als Belastungszeugin auftreten. Das ist sehr ernst, sehr eindrücklich.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Erste Könige, Aufstieg und Niedergang der davidischen Dynastie.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.